Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der zweite Sonntag in Folge, an dem wir uns nicht treffen können wegen den Versammlungseinschränkungen. Und das ist schade, das fehlt mir, ihr fehlt mir. Und ja, wir dachten, es ist trotzdem gut, wenn wir versuchen, soweit möglich geistliche Gemeinschaft zu halten. Und das wollen wir auch heute Morgen in Form von dieser Videobotschaft auch versuchen umzusetzen. Und ja, wie könnte es denn anders sein in diesen Tagen? Die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, ist, wie können wir in der Pandemie leben? Wir erleben gerade ungewöhnliche Zeiten. Ich denke, es ist sicher so, ohne Übertreibung. Keiner von uns hat sowas schon mal erlebt. Wir warten seit Wochen auf eine mögliche gesundheitliche Katastrophe, die auf uns zukommt. Wir versuchen Vorbereitungen zu treffen. Wir erleben dabei zum Beispiel soziale Isolierung, eine massive Einschränkung unserer Rechte. Und was auch langfristig auf uns zukommt, sind zum Beispiel auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, die im Moment noch niemand auch wirklich überschauen kann. Möglicherweise werden manche von uns ihre Arbeit verlieren. Und da stellt sich schon die Frage, wie gehen wir damit um? Das sind es ja nicht gewohnt. Also Tsunamis und Erdbeben und Kriege, das sind Dinge, die wir schon kennen, aber aus den Nachrichten. Auch Seuchen. Aber die waren nie hier bei uns in Deutschland. Deswegen ist es für uns schon eine neue Situation, eine Herausforderung, wo wir uns fragen, wie sollen wir denn leben? Was ist angepasst, angemessen? Wie können wir Gott dabei ehren? Wie geht es uns, wenn wir über diese Dinge nachdenken? Ich glaube, es gibt zwei Hauptreaktionen. Auf der einen Seite die Reaktion, dass man sich fragt, ja, wo ist denn eigentlich die Krise? Ich sehe noch nichts davon. Die Sonne scheint, die Bäume schlagen aus, die Blumen fangen an zu blühen. Mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, keiner hustet. Wo ist die Krise? Ist das nicht alles übertrieben? Und auf der anderen Seite gibt es dann die Reaktion, dass man sich mit den Zahlen befasst und beobachtet, was in den Nachbarländern geschehen ist. Und die Zustände in Italien und in Spanien und auch in Frankreich teilweise sieht und beobachten kann, wie die Zahlen sich bei uns entwickeln und ja, abschätzen kann, bis dann und dann wird wahrscheinlich das System gut gehen und dann wird es kippen und dann kommt bei uns auch großes Leid auf uns zu. Und wenn wir so denken, dann kann es sein, dass wir eher Angst empfinden und vielleicht sogar gelähmt werden. Aber wahrscheinlich ist es so, dass die meisten von uns weder ganz in die eine noch in die andere Richtung tendieren, sondern dass wir wie so ein Pendel hin und her schwanken. Je nachdem, welche Eindrücke wir gerade als letztes aufgenommen haben, neigen wir vielleicht in die eine oder andere Richtung auszuschlagen. Dann ist die Frage, gibt es irgendwas, was uns helfen kann, was uns zentrieren kann, Orientierung bieten kann, in dieser Welt, die so fremd geworden ist und so unsicher? Irgendwas, was uns als Pendel zur Ruhe bringt? Ich dachte, es wäre gut, über das größte Gebot nachzudenken. Jesus wurde mal gefragt. Jesus, freie Antwort. Was ist das Wichtigste für den Menschen? Was ist das größte Gebot? Jesus sagt, das Wichtigste für einen Menschen ist, dass er Gott liebt und seine Nächsten wie sich selbst. Und das, denke ich, ist vielleicht ein ganz passender Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, wie wir unser Leben zurzeit gestalten können in der Pandemie, in einer Art und Weise, die Gott gefällt und ihn ehrt. Denn dieses Gebot ändert sich nie, nur die Anwendung davon, das müssen wir an die veränderten Umstände anpassen. Drei Dinge, die wir ganz praktisch tun können, um dieses Doppelgebot der Liebe in der Zeit der Pandemie zu leben. Nun, das Erste, was wir tun können, ist, dass wir mitleiden, dass wir unsere Herzen weich halten und lernen zu weinen und unsere Tränen zu sehen. Nächstenliebe bedeutet auch, mit den Leidenden mitzuleiden. Und wenn wir schauen, was in den Nachbarländern passiert, dann gibt es viel Grund, mitzuweinen. Wenn wir die Bilder aus Italien sehen und Spanien und Frankreich, wo Intensivstationen überlaufen, wo Menschen einsam sterben, umgeben von Fremden in Schutzkitteln und Masken, wo Menschen Abschied nehmen von ihren Angehörigen über Video, dann ist das schon zum Jammern. Und es sollte unser Herz berühren. Und wir sollen unsere Augen nicht vor dem Leid der Menschen verschließen. Es ist ein normaler Schutzreflex, dass wir manchmal versuchen, uns abzuschotten, weil wir Angst haben, dass wir vielleicht diese Last nicht tragen können, dass es unser Herz zerreißen kann. Wir fühlen uns überfordert. Und es weckt auch eigene Ängste. Was ist, wenn das uns passiert? Oder, und das ist vielleicht noch viel schlimmer, manchmal sogar unter uns Christen, so eine fast selbstgerechte Schadenfreude. Dass man sagt, guck mal, die Menschen haben Gott vergessen und nun ernten sie, was sie gesät haben. Ich denke, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Nächstenliebe üben können. Das ist nicht unseren Vater im Himmel ehrt. Wie das anders geht, zeigt uns jemand im Alten Testament, Jeremia. Und das ist hochinteressant, weil Jeremia auch gerade ein Prophet war, der eine Botschaft hatte für eine Zeit des Leides. Er predigte Gericht gegen das Volk Gottes. Das Volk hat Gott vergessen und deswegen musste die Strafe kommen. Man kann sagen, seine ganze Identität als Prophet, auch ob er die Wahrheit sagte oder nicht, ob er wirklich von Gott berufen war, hing alles davon ab, ob dieses Leid auch wirklich eintrifft. Man könnte sagen, die Zerstörung Jerusalems war die Bestätigung für seinen Dienst. Wenn es irgendjemand gegeben hat, der dann hätte hart werden können oder selbstgerecht, dann Jeremia. Er hätte sagen können, ja, wie ich es euch die ganze Zeit gepredigt habe, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Nun habt ihr den Salat. Jetzt habt ihr das Leid, seht zu, wie ihr zurechtkommt. Aber diese Selbstgerechtigkeit finden wir bei Jeremia nicht. Immer wieder merkt man, dass sein eigenes Herz weich ist und mitleidet. Der Schmerz zerreißt ihn fast. Er warnt eindringlich davor. Und als es dann soweit ist, da sagt er in Klagelieder 1, Vers 16 kann man das lesen, darüber muss ich weinen. Mein Auge zerfließt von Wasser. Ich kann die Tränen gar nicht mehr aufhalten. Ich habe das Leid meines Volkes beobachtet und ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Das ist ein Herz, das weich geblieben ist zur Nächstenliebe. Und genauso war es auch beim Herrn Jesus. Herr Jesus war ja gerecht wie kein anderer. Und er kannte ja die Menschen und die Ungerechtigkeit und die Sünde. Und er warnte vor dem Gericht Gottes, aber gleichzeitig auch mit Trauer. Er weinte über Jerusalem. In Matthäus 23 können wir das lesen, oder Lukas 23. Er weinte über die Unbelehrbarkeit Jerusalems und dass Strafe kommen wird. Und er sagte, ich hätte euch gerne zu mir geholt, hätte euch gerne geschützt. Sein Herz bricht. Wenn wir Leid sehen, dann lasst uns nicht hart werden, nicht aus Eigenschutz oder noch viel schlimmer aus einer Art geistlicher Selbstgerechtigkeit. Nee, was wir beobachten an Leid ist schrecklich. Auch wenn es selbst verschuldet ist, aber das gilt ja auch für uns. Wer von uns ist ohne Sünde? Und das zeugt letztendlich auch davon, dass wir nicht wirklich die Liebe Gottes selbst verstehen, wenn wir so hart werden. Echte Nächstenliebe und Mitleiden bedeutet, dass wir zu Gott kommen und mit ihm zusammen weinen. Es gibt nämlich verschiedene Arten und Weisen zu weinen. In Hosea lesen wir zum Beispiel davon, dass Israel auch geweint hat. Er schreibt: Und sie schrien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern. Wie geht man mit Leid um? Man kann auch heulen auf seinem Lager. Bedeutet, man zerfließt förmlich vor Selbstmitleid. Man spürt den Schmerz und man lässt ihn heraus, aber es ist nicht ein Hinwenden zu Gott, ein mit ihm Reden darüber. Und das ist das, was uns heutzutage vielleicht auch die Gesellschaft noch am ehesten anbieten kann. Wie gehst du mit Sorge und Leid um? Ja, lass es raus. Denn sonst bleibt es unter der Oberfläche im Inneren schwelen und macht später Probleme. Lass alles raus. Aber die Antwort in der Bibel ist nicht, lass alles raus, sondern nimm die Traurigkeit, nimm den Schmerz und die Tränen, sehe die Tränen, investiere die Tränen. Im Psalm 126 heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Die Tränen zu sehen ist was anderes. Es bedeutet, sie bewusst zu investieren. Und zwar durch das Gebet, durch das Gespräch, das Weinen mit und vor Gott. Und das sehen wir in den Psalmen. So werden die Psalmen gebetet. Da sagt der Psalmist: Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier ist doch Elend. Kümmert's dich nicht? Beobachte doch, was hier geschieht. Schau dir das Leid an. Und dann mit ihm das verarbeiten und auch umringen, um Antworten zu ringen. Wo bist du? Was hast du vor? Wo sind deine Wundertaten und was sind deine Pläne? Greife ein gemäß deiner Güte und deiner Gerechtigkeit. Hilf uns, sei uns gnädig. Und wir sehen, das ist was ganz anderes als einfach nur auf seinem Bett liegen und heulen. Es ist ein Ringen in der Beziehung zum Vater. Warum rennen wir zu Gott mit diesem Leid? Warum teilen wir unseren Schmerz? Weil wir von ihm was erwarten. Weil wir davon überzeugt sind, dass er helfen kann und dass er helfen will. Und so investieren wir die Tränen. Sie werden gezielt eingesetzt. In der Hoffnung, dass daraus etwas wachsen wird. In der Hoffnung, dass er helfen kann und wird. In der Hoffnung, dass Gott irgendwann eingreifen wird. Spätestens, wenn er neue Himmel und neue Erde erschafft. Und alles neu gemacht wird. Wenn er alle Tränen wegwischt. In uns wächst dann eine Sehnsucht, eine Vorfreude auf diesen Tag. Das ist, wie man die Tränen sehen kann. Die eigenen Ängste überwinden, das eigene Bedürfnis, sich zu schützen. Man lässt das Leid an sich herankommen und man verarbeitet es mit Gott, mit dem Vater. Und darauf liegt eine Verheißung. Matthäus 5, Vers 4 heißt es: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wie können wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst in dieser Pandemie? Indem wir mitleiden, indem wir weinen unsere Tränen im Gebet säen. Die zweite Art und Weise, wie wir Gott lieben können und den Nächsten wie uns selbst, ist durch tätige Liebe. Gerade dann, wenn wir uns hilflos fühlen, es kommt auf uns etwas zu und wir können es nicht einschätzen, nicht einordnen und fühlen uns gelähmt und haben Angst. Gerade dann ist es manchmal wichtig, dass wir tätig werden. Aus dieser Hoffnung und Zuversicht, die wir in den Vater haben, aufgrund von Jesus Christus und seinem Sieg über Sünde und Tod, aus dieser Hoffnung heraus entspringt die Kraft für echte Nächstenliebe. Wenn wir nur das Hier und Jetzt hätten, dann würden wir wie Paulus sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und viele Menschen müssen genau nach diesem Motto leben. Aber wir wissen um die Herrlichkeit und die Zukunft. Und deswegen ermutigt uns Paulus, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. In 1. Korinther 15. Das heißt, da wo andere Angst haben, weil sie nur dieses eine Leben haben, deswegen haben sie Angst vor der Ansteckung, da werden wir nicht leichtsinnig sein, aber wir sind gelassen. Und wenn wir uns anstecken, dann werden wir eben krank. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Wir wissen, wo wir hingehen. Da, wo andere Sorgen haben über die Zukunft und wie es finanziell weitergehen wird, um ihre Arbeit, da sind wir auch besorgt und auch wir versuchen dann klug zu handeln, aber sind gelassen. In der Zuversicht, dass unser Vater im Himmel, der auch die Vögel versorgt, auch über uns wacht. Matthäus 6, Vers 26. Deshalb können wir es uns leisten, großzügig zu sein, einander und auch anderen zu helfen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Es fängt damit an, die letzten Wochen wurde uns eingebläut und das ist auch nachvollziehbar. Es fängt damit an, dass wir einfach Abstand halten zum Beispiel. Dass wir unsere sozialen Kontakte minimieren, dass wir eine gewisse soziale Distanz wahren. Das ist schon eine tätige Nächstenliebe. Und dann gibt es eigentlich fast keine Grenzen zu dem, wie wir kreativ auch tätig werden können. Zurzeit ganz populär, viele fangen an, Mundschutze zu nähen. Warum? Damit die medizinischen Mundschutzprodukte, dass die in die Krankenhäuser kommen, dass es keine Konkurrenz gibt. Dass nicht in der freien Marktwirtschaft plötzlich diese Nachfrage den Preis hochtreibt und Krankenhäuser sich das gar nicht mehr leisten können. Deswegen haben viele angefangen, selbst Mundschutze zu nähen. Eine gute Sache. Viele haben sich beim Robert-Koch-Institut gemeldet und wollen helfen bei der Datenanalyse. Es sind ja Berge von Daten, die erzeugt werden. Es braucht Menschen, die da mithelfen. Ein bisschen näher bei uns, man kann sich vielleicht beim Gesundheitsamt melden. Auf lokaler Ebene gibt es viele Vereine, die zum Beispiel sich um ältere Menschen kümmern, ganz praktisch einkaufen gehen. Der Malteserkreuz zum Beispiel. Das Hilfswerk in Kaiserslautern sucht Freiwillige, die helfen. Wahrscheinlich gibt es in jeder Ortschaft beim Bürgermeisteramt auch Stellen, wo man sich hinwenden kann, wo man unterstützen kann. Es gibt einsame Menschen, natürlich auch besonders die Älteren, die abgeschnitten sind. Da kann man zum Beispiel durch Telefongespräche unterstützen. Da gibt es auch ein Netzwerk, silbernetz.org heißt das, wo man auch mit Fremden dann Kontakt aufnehmen kann. Wir können Karten schreiben, wir können Briefe schreiben, wir können einfach anrufen. Wir erleben, dass zum Beispiel viele Bauern zurzeit Probleme mit der Ernte haben, weil die Landesgrenzen zu sind. Erntehelfer werden gebraucht. So können wir ganz konkret und praktisch helfen. Blutspenden ist zurzeit sehr wichtig. Und auch zu Geldspenden. Es gibt viele Hilfsorganisationen, vielleicht vielen bekannt Samaritan's Purse. Das ist die Organisation, die Weihnachten im Schuhkarton macht. Die haben auch mobile Lazarette und sind auch in Krisengebieten zurzeit wegen Corona unterwegs. Wir erleben, dass eine große Bereitschaft ist in der Bevölkerung, zu helfen. Menschen wollen helfen. Und wir, gerade als Christen, sollten irgendwo an vorderster Front sein. Also wenn jemand gerne hilft und tätige Nächstenliebe zeigen will, dann doch wir. Und wir können noch was tun, was vielleicht noch wichtiger ist. Wir können Jesus bekennen. Neben der praktischen Liebe haben wir im Moment unglaubliche Gelegenheiten, von Jesus zu erzählen. Petrus schreibt von so einer Situation in 1. Petrus 3,15. Er sagt, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht. Wenn wir Hoffnung in uns haben, dann wünsche ich mir, dass man die Hoffnung auch irgendwie spürt und merkt. Und wenn Menschen uns darauf ansprechen, was ist das für eine Gelegenheit? Und im Gespräch mit einigen von euch habe ich das auch schon gehört und das freut mich total, dass ihr das auch so erlebt, dass Menschen offen sind und dass man reden kann über Jesus und dass Menschen zuhören. Lasst uns diese Chance nutzen zum Zeugnis als tätige Nächstenliebe. Und eine dritte Sache, die wir ganz praktisch tun können, praktische Nächstenliebe, durch Gebet. Gerade wenn unsere sozialen Aktivitäten stark eingeschränkt sind, haben wir vielleicht mehr Zeit als sonst. Wie nutzen wir die Zeit? Wir können die Zeit ganz neu nutzen, auch zum Beten. Und zum Beten gibt es mehr als genug. Wir können doch für die Regierung beten. Das ist eine ganz einmalige Situation. Das hat noch nie jemand erlebt. Und alle tappen ein Stück weit im Dunkeln. Man kann Prognosen erstellen, man kann Rechnungen erstellen, aber letztendlich weiß keiner von uns, wie sich das Virus wirklich ausbreiten wird. Und die Regierung muss Entscheidungen treffen, um die Bevölkerung zu schützen, aber die Wirtschaft auch zu schützen. Wir können beten für alle, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen. Wenn wir halb so viel für die Regierung beten würden, bevor sie die Entscheidungen treffen, nur halb so viel, wie wir nach den Entscheidungen uns beschweren, dann würde es vielleicht ganz anders in unserem Land aussehen. Wir können für alle beten, die im Gesundheitssystem, im Gesundheitswesen beschäftigt sind, für Kraft und Ausdauer, für Pfleger, gerade Intensivstationen. Das sind hochspezialisierte Aufgaben, da gibt es nicht viele Pfleger, die das können. Wir können beten für die Kranken, die Luftnot haben, die das Gefühl haben zu ersticken. Wir können beten, dass sie sich auch ausstrecken nach Gott. Wir können allgemein für unser Land beten, dass Menschen sich neu besinnen und nochmal die Beziehung zu Gott suchen. Wie halten wir uns in unsicheren Zeiten zentriert? Indem wir unser Herz weich halten, indem wir ganz praktische, tätige Nächstenliebe üben. Und indem wir unseren Alltag nochmal ganz neu und dankbar erleben. Und das Dritte, was wir tun können, ist, wir können Gott lieben, Gott ehren, indem wir dankbar den Alltag, den er uns schenkt, annehmen. Nicht alle von uns werden furchtbar leiden in dieser Pandemie. Nicht alle von uns werden krank werden. Vielleicht werden nicht einmal manche von uns Kranke in der Verwandtschaft haben oder Menschen, die wir kennen. Vielleicht werden nicht alle von uns finanzielle Schäden davontragen. Für manche von uns ist vielleicht Langeweile das Schlimmste, was bei dieser Pandemie passiert. Aber wie sollen wir damit umgehen, wenn die Welt um uns herum schreit und Not erlebt? Wie sollen wir unseren Alltag leben, ohne ein schlechtes Gewissen? Kann man einfach weiterleben? Ich denke ja. Wenn wir treu waren und unsere konkreten Aufgaben und Möglichkeiten schon ausgenutzt haben, wenn wir geholfen haben, so wie wir können, und Gott uns dann auch Ruhe schenkt und Frieden und einen Alltag, dann dürfen wir das dankbar aus seiner Hand entgegennehmen. Das ist Weisheit. Im Prediger lesen wir davon, Kapitel 3. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen. Alles hat er gut gemacht zu seiner Zeit. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Das gilt auch für uns. Wir dürfen uns weiterhin dankbar an dem Leben erfreuen, das Gott uns schenkt, im Großen und im Kleinen. Auch wenn es eine große Not in der Welt gerade gibt. Es wäre sicher unpassend, jetzt übertrieben zu feiern, ausgelassen. Aber wir dürfen uns an dem, was nicht kaputt ist, was nicht zerstört wurde, weiterhin freuen. Und das ist eigentlich schon immer so gewesen. Der Herr Jesus selbst ist ein Beispiel dafür. Not gab es immer, kranke Menschen gab es in Israel, auch zur Zeit Jesu. Und trotzdem hat Jesus selbst es nie eilig. Fängt schon damit an, dass er relativ spät erst seinen geistlichen Dienst und seine Heilungen beginnt, im Alter von etwa 30. Was hat er davor gemacht? Davor hat er als Zimmermann gearbeitet. Einen schlichten Alltag zu Gottes Ehre. Wäre es nicht viel effektiver gewesen, der hätte seinen Dienst mit 20 schon angefangen. Wie viele Menschen mehr hätte er in Israel damals heilen können? Aber so denkt Gott nicht. So denkt Jesus nicht. Und als er dann endlich seinen Dienst anfing, wie fing das denn an? Johannes sagt, das erste Wunder, was er tat, ist, er hat Hochzeit gefeiert mit seinen Freunden. Er hat viel, viel Wein gemacht, dass die Menschen feiern können, Freude haben können. Noch später, als er im Dienst war. Der Vorwurf war, er ist ein Weinsäufer und ein Fresser. Matthäus 11, 19 lesen wir das. Das störte viele Menschen. Sie haben gesagt, schau mal, wie Johannes der Täufer war. Ein richtiger geistlicher Mann, ein Asket. Wir leben in schlechten Zeiten, dann brauchst du jemanden, der genauso radikal auf alles verzichtet. Das ist geistlich. Und Jesus sagt, nein. Ja, die Not ist groß, es gibt viel zu tun, aber ich lasse mich nicht hetzen. Jesus ließ sich nie allein von der Not steuern, sondern er hörte auf den Vater und erwartete, dass der Vater ihm zur rechten Zeit die rechte Tat zeigte. Und deswegen konnte er sich's leisten, auch den Alltag zu genießen, essen und trinken. Dankbar vom Vater annehmen. Und das gilt auch für uns, auch in einer Pandemie. Machst du dir heute Nachmittag vielleicht einen Kaffee oder morgen früh? Das kann ein kleiner Gottesdienst sein. Genieße den Duft, genieße die Wärme der Tasse, genieße diesen Geschmack, die Ruhe, seine kleine unverdiente Gnade Gottes, die dich erfreuen kann. Wir können das dankbar von Gott annehmen, solange Gott uns dazu die Gesundheit schenkt. Und es ist ein Zeichen von Vertrauen. Wer kann sich's denn leisten, sowas zu genießen, wenn um ihn herum die Welt untergeht? Ja, ein Kind Gottes, das sich ganz sicher weiß, geborgen in der Hand des Vaters. Das ist, was es heißt, Gott zu lieben. So dürfen wir auch in Zeiten des Coronavirus den schlichten Alltag weiterleben, ohne ein schlechtes Gewissen. Wir werden Wäsche waschen, Einkaufszettel schreiben, Reifenwechsel demnächst, vielleicht Rasen mähen. All das dürfen wir weiter tun und sollen wir weiter tun. Aber aus einer reiferen Perspektive, aus einer Ewigkeitsperspektive, weil wir durch die Pandemie daran erinnert werden, dass das Hier und Jetzt nicht alles ist, dass es vergeht und dass unsere wahre Heimat woanders liegt. Aber wenn wir das wissen, dann dürfen wir alles dankbar aus Gottes Hand nehmen. Das Große wie auch das Kleine. Das ehrt Gott. Das ist ein Zeichen unserer Liebe zu ihm. Paulus sagt in 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wie lange dauert diese Pandemie noch? Wie lange wird unser Alltag davon geprägt sein? Wir wissen es nicht. Sicherlich Wochen, vielleicht sogar noch Monate. Wie bleiben wir in diesen veränderten Umständen zentriert? Wie behalten wir unsere Orientierung? Wir erinnern uns an das größte Gebot. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Wir versuchen, dieses Doppelgebot der Liebe an die aktuelle Situation anzupassen und danach zu leben. Wie können wir das tun? Erstens, indem wir unsere Herzen nicht hart machen, sondern weich bleiben, indem wir leiden und mitleiden, indem wir unsere Tränen bewusst säen, investieren in das Reich Gottes. Zweitens, indem wir uns nicht lähmen lassen von der Furcht, sondern indem wir einfach aktiv werden, praktisch tätige Nächstenliebe, indem wir Zeugnis geben und Christus bekennen, von der Hoffnung erzählen, die wir im Herzen haben, und indem wir beten für unser Land, für die Menschen, die leiden. Und zuletzt, wir ehren Gott, wir lieben ihn, indem wir dankbar auch den kleinen Alltag aus seiner Hand dankbar annehmen und das genießen, was er uns schenkt. Jetzt ist unsere Chance, das, was wir viele Jahre bekannt haben, was wir sagen, dass wir glauben, mit dem Leben zu zeigen. Möge Gott uns dazu Gnade schenken. Amen.